Sie hören SBS German.
Bei mir ist jetzt Rafael Agaczynski. Hallo Rafael.
Hi, grüß dich Benjamin.
Was für ein Turnier, muss man wirklich sagen. Die Viertelfinalspiele waren auch wieder wirklich packend und spannend. Jetzt stehen die Halbfinals fest. Ich würde gerne mit dir nochmal zurückschauen auf dieses Viertelfinal-Wochenende. Steigen wir mal direkt ein. Partie Norwegen-England ist am Ende 1-2 ausgegangen. England hat einen Weg gefunden, muss man sagen. Jude Bellingham war die Lebensversicherung mit 2 Toren. Norwegen sah aber aus, als wäre dem Team auch die Luft und auch so ein bisschen die Ideen am Ende ausgegangen. Wie hast du die Partie gesehen?
Ja, wenn du schon so ein Spiel, so ein intensives Spiel in die Verlängerung gehen musst, dann muss man sich nicht wundern, dass dann da mal die Körner fehlen. Und deswegen alles gut. Die haben trotzdem alles reingehauen, die Norweger. Deswegen die Leistung fand ich trotzdem richtig, richtig gut. Die hatten leider auch etwas Pech, sonst hätte das Spiel auch etwas anders ausgehen können. Das Tor, was auch nicht zählt, weiß ich jetzt auch nicht, ob das auch wirklich als Foul zu bezitteln ist, weil wenn man gegen Haaland in einen Zweikampf geht, dann weiß man doch schon, wenn man gegen ihn prallt, dass man da ja schon vorsichtig sein muss. Und deswegen ja, fand ich die Aktion etwas unglücklich für Norwegen, weil das dann auch das 2-1 wäre. Aber ich fand absoluter geiler Fight von den Norwegern. Aber am Ende hat dann die Qualität von England auch nochmal ja dazu geführt, dass das dann für England am Ende entschieden worden ist.
Ja, auch schlimmer Torwartfehler von Nieland und denen tat es einem wirklich leid. Aber auch in der Phase, muss man sagen, hat England dann auch klargestellt, wer da die Hosen anhatte am Ende dieses wirklich langen Spiels, auch unter harten Bedingungen. Ich meine, es ist brutal heiß, schwül in diesem Stadion in Miami.
Definitiv. Das ist dann auch am Ende die Qualität, von der ich auch ganz am Anfang unseres Podcasts immer wieder mal gesprochen hatte, dass England einfach eine Turniermannschaft ist, dass sie auch einfach auf alle Situationen gut gewappnet sind und einfach auch dann diese Qualität für die Engländer spricht. Aber ja, Torwartfehler ist dann halt immer sehr hart zu formulieren. Von Nieland natürlich lässt er den Ball da abprallen. Aber er hat auch wiederum so viele andere gute Bälle gehalten und auch wegen ihm sind die so weit gekommen. Und deswegen hat es mir auch für ihn ziemlich leid getan. Aber ich muss sagen, mir hat die Norweger richtig viel Freude bereitet. Und ich freue mich tatsächlich auch schon noch auf das nächste Turnier, die Norweger wieder spielen zu sehen. Das wird dann bei der EM sein. Aber das war eine Mannschaft, die richtig, richtig Spaß gemacht hat. Und aber England am Ende aufgrund ihrer Qualitäten auch nochmal dann am Ende verdient weitergekommen.
Ja, die Norweger haben wirklich, wirklich Spaß gemacht. Habe ich schon mal erwähnt, erinnere mich auch an Schweden 1994, damals mit Larsson, Freddy Ljungberg und so weiter und so fort. Mhm. Also da kann noch viel, viel kommen. Und die Euro, wie du schon angesprochen hast, das könnte ein richtig spannendes Team für diese nächste Europameisterschaft werden. Also da geht einiges und der Talentpool der Norweger, der wird nicht kleiner werden vermutlich über die kommenden Jahre. Also da ist echt einiges zu erwarten. Ein Spieler, der in der 44. Minute eine Entscheidung getroffen hat, über die wahrscheinlich ganz Norwegen noch die kommenden Wochen sprechen wird, ist Alexander Sørloth, der in der 44. Minute freistehend, dem freistehenden Haaland zum potenziellen 2-1 nicht angespielt hat. Da stand es noch 1-0. Also es hätte vielleicht das 2-0 sein können. Es gab unfassbar viel Kritik. Seine Aussage, also die von Sørloth, war am Ende, das Fenster zu Haaland zu spielen, war zu Stone stand im Weg und deswegen musste er selbst den Abschluss suchen. Das sind natürlich Millisekundenentscheidungen, Rafa, aber war schon eine dieser entscheidenden Momente, muss man sagen.
Ja, aber das ist Fußball. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Am Ende entscheidet das Spiel auf dem Platz. Das ist dann auch als Trainerperspektive wichtig. Wir können den Spielern nichts vorgeben. Natürlich sieht man das aus anderen Perspektiven dann vielleicht besser. Aber am Ende ist der Spieler auf dem Platz und fühlt dann auch oder sieht dann auch, ob er es passen kann oder nicht. Natürlich unglücklich, dass die dann Chance nicht verwertet worden ist, aber ja, am Ende ist das Fußball, so kommt dann England zurück und ich glaube, das hat ja auch dieses spannende Spiel ausgemacht, dass es einfach auf beiden Seiten gefährlich wurde und deswegen hat einfach richtig Spaß gemacht zuzugucken und am Ende sind England mit dem deutschen Trainer Tuchel die glücklichen Gewinner.
Ja, Trainer hast du schon angesprochen eben gerade und Tuchel jetzt auch. Bleiben wir mal bei Tuchel. Es gab Kritik nach dem Spiel von Trainer Thomas Tuchel, der ja ein Perfektionist ist und so manches Mal auch das Haar in der Suppe sucht. Und in diesem Moment, langes Spiel in der Hitze, wirklich umkämpfter 2-1-Sieg, konnte er es nicht lassen, Kritik zu üben am Team. Jude Bellingham, der Mann des Abends mit seinen 2 Toren, der zeigte sich sehr, sehr dünnhäutig danach im Interview. Als er darauf angesprochen wurde, auf die Kritik von Thomas Tuchel. Und die beiden haben ja auch schon auf dem Weg zu dieser WM kein, sagen wir mal, einfaches Verhältnis miteinander. Wie bewertest du diese Situation und könnte das vielleicht auch innerhalb des Teams für Probleme sorgen?
Nein, ich muss da schmunzeln. Ich glaube, das spricht genau für Tuchel. Er ist einfach ein Weltklasse-Trainer. Und wenn du jetzt das Team einfach nur durchgängig lobst und wir gehen jetzt ins Halbfinale, da finde ich die Perspektive von Tuchel auch spannend. Und das zeigt einfach, warum er ein Welttrainer ist. Natürlich, es war ein extrem schweres Spiel. Ich kann Bellingham Aussage absolut nachvollziehen. Ist auch echt nicht einfach gewesen gegen die Norweger. Aber Tuchel ist da schon jemand, der da nochmal genau da versucht, diese Körner rauszuholen und so die Spiele auch wieder klar vor Augen zu führen, dass es nicht nur darum geht, jetzt zu loben und ja, geil, wir haben jetzt ein wichtiges Spiel gewonnen. Nein, es kommen jetzt noch im besten Fall 2 wichtige Spiele und jetzt auch besonders gegen Argentinien. Und deswegen denke ich, war das eher aus psychologischer Sicht so der Ansatz von Tuchel, um die Spiele auch nochmal wieder auf den Boden zu holen, trotz dieses schweren Spiels. Er weiß das, denke ich mal, auch selber. Ich denke, das war so der Ansatz, den er dort gefahren hat. Und ich meine auch, dass es in Deutschland ja auch mal der Fall war. Beckenbauer, meine ich, der, bevor die dann Weltmeister geworden sind, auch dort mal in einem Spiel, wo sie gewonnen haben, ziemlich sauer in der Kabine geworden ist. Und das auch aus dem Grund, um einfach nochmal die Spieler klar dazu zu führen und zu zeigen, ja, wir haben jetzt ein wichtiges Spiel gewonnen, ist super, aber wir haben noch einen Weg vor uns. Und ich glaube, das ist ja auch das, was Tuchel vor, also seit Amtsbeginn von England auch gesagt hat, sein Ziel ist es, Weltmeister zu werden und das verfolgt er mit vollem Fokus. Und ich glaube, deswegen passt auch diese Aussage ganz gut dazu. Und ja, am Ende gehe ich auch stark davon aus, dass sie auch dort Argentinien den Schneid abkaufen werden.
Ja, also natürlich dann vielleicht auch für so einen Trainer-Fuchs-Moment von Tuchel, weil natürlich jetzt auch die Kritik und die ganze Diskussion in England, in der englischen Presse, die ja wirklich nicht zimperlich ist, natürlich auf ihn sich fokussiert statt auf das Team. Also da ist wahrscheinlich alles kalkuliert. Trotzdem eine spannende Situation. Eventuell sind sie jetzt doppelt heiß gegen Argentinien. Schauen wir mal auf die Argentinier gegen die Schweiz. Mbolo Schwalbe und das Paredes-Duell. Da gab es dann Gelb-Rot in der 72. Minute, war natürlich der Moment dieses Spiels. Paredes, der hat die gesamte argentinische Mannschaft sehr physisch gegen Mbolo gespielt. Man hatte das Gefühl, dass das eine Rolle gespielt hat. Es war eine völlig unnötige Situation. Also diese Schwalbe war wirklich unnötig in dem Moment, aber ist vielleicht auch genau das Spiel der Argentinier, den Gegner ein wenig zu, in Anführungszeichen, entnerven?
Ja, ich glaube, das ist schon eine Art auch der Südamerikaner, dass die ziemlich emotional und hart spielen und so natürlich auch andere Spieler, andere Mannschaften da gerne auch mal anstacheln, besonders auch gegen europäische Mannschaften, die einen anderen, ganz anderen Spielstil pflegen. Und ja, war schon ziemlich ärgerlich auch für die Schweiz diesmal. Die waren so gut im Spiel. Ich fand, die haben ein extrem gutes Spiel abgeliefert und die Argentinier waren wieder am Schwimmen und ja, das ist eigentlich auch wieder Wahnsinn, dass Argentinien zum 3. Mal in Folge in die Verlängerung gehen muss. Und die Schwalbe, ich war schockiert in der Situation, wo die Schweizer meines Erachtens schon richtig, richtig gut im Spiel waren und das Spiel auch auf ihre Seite ziehen konnten. Ja, es war einfach ziemlich ärgerlich und das war dann schon der spielentscheidende Moment. Also es ist schon so nicht einfach gegen die Argentinier und da mit 10 Mann ist es natürlich nochmal umso schwieriger. Und deswegen war das so der spielentscheidende Moment, aber trotzdem Respekt an die Schweizer, dass sie es noch in die Verlängerung geschafft haben. Und ja, am Ende die 2 Tore, ist dann halt natürlich schwer zu verteidigen. Und besonders das Tor von Alvarez, muss man ja auch sagen, traumhaftes Tor. So kann man mal seinen ersten WM-Treffer auch erzielen.
Ja, war ein Gamechanger, diese Karte, dieser Platzverweis, sagte Chaka nach dem Spiel. Da war deutlich mehr drin für die Nati. Aber man muss auch sagen, die haben natürlich sehr gut gespielt, aber Argentinien hat auch wieder in diesem Spiel gezeigt, sie sind durchaus schlagbar, oder?
Absolut. Ich glaube, das ist genau der Punkt, den ich auch in den letzten Spielen schon angefixt hatte. Argentinien ist schlagbar. Also man sieht doch schon, wenn die jetzt mal auf einen guten Gegner treffen, auch gegen England. Deswegen glaube ich, dass es schon ein spannendes Spiel wird. Aber wenn die da mit der Leistung wieder so gegen England auftreten, glaube ich, dass sie es schon ziemlich schwer haben werden. Und jedes Mal in die Verlängerung zu gehen, kostet ja auch nochmal extra Körner. Deswegen, ja, Argentinien hat natürlich Qualitäten, aber ich sage, dass England dieses Spiel gewinnen wird. Da bin ich mir auch sogar sicher. Und dann würde auch das Finale stehen, was ich mir auch am Anfang des Turniers gesagt hatte, zwischen Frankreich und England. Das ist auf jeden Fall möglich. Aber an England Stelle sehe ich da extrem gute Chancen, das Spiel zu gewinnen und dann ins Finale einzuziehen.
Ja, trotzdem wird es vermutlich ein sehr, sehr unangenehmer Abend für die Engländer auf dem Platz. Also vor allem Jude Bellingham wird wahrscheinlich danach ein paar blaue Flecken mehr haben, oder?
Ja, nicht nur Bellingham. Ich glaube, dass jeder dort ja, ein paar blaue Flecke mit sich ziehen wird. Wenn ich auch an Kane denke, der hat einen Martinez als Gegenspieler. Deswegen, ich glaube, am Ende des Tages, es wird ein sehr intensives Spiel. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in die Verlängerung geht, aber ich bin mir sicher, England wird das ziehen.
Was ist dein Tipp? Endergebnis?
Ich sage 2-1 für England in der Verlängerung.
Alright, dann schauen wir nochmal auf das andere Spiel. Du hast schon gesagt, wen du da als Sieger erwartest. Frankreich gegen Spanien. Ich habe mal in die Historie geschaut. Seit der Euro 2012 hat Spanien 5 von 8 Spielen gewonnen. Also ein leichter Vorteil für die Spanier, könnte man da sagen. Aber es ist eine enge Kiste. Zuletzt im Halbfinale bei der letzten Europameisterschaft 2024 in Deutschland haben sie Frankreich aus dem Turnier geschossen. Das könnte eine richtig, richtig gute Partie werden. Oder was erwartest du vom Spiel? Und vor allem erwartest du taktische Änderungen.
Nein, taktische Änderungen erwarte ich jetzt nicht. Also ich glaube schon, dass Spanien ihr Spiel durchziehen wird, genauso wie Spanien. Wir sind ja auch zwei extrem starke Nationen, die auch gar nicht nötig haben, sich da auf den anderen Gegner extrem so zu fokussieren und dadurch die Taktik zu wechseln. Ich erwarte ein ziemlich gutes Spiel. Allerdings denke ich, dass die Franzosen einfach dieses Jahr, diese WM einfach so unglaublich stark sind. Und auch bei dem letzten Spiel, wenn wir uns das auch nochmal genau anschauen, es ist unfassbar, echt unglaublich, was die auf diesen Platz bringen. Ob Olise, Mbappé, Dembélé, Doué, also ich kann es eigentlich alle aufzählen, wo das Spiel in Situationen ist, wo eigentlich man nicht denkt, okay, jetzt kann keine gefährliche Situation entstehen, aber dann durch irgendeine klasse Einzelleistung kommen sie auf einmal zu Chancen und auf einmal stehen sie vorm Tor. Und deswegen, ich erwarte schon, dass Frankreich das Spiel dominieren wird, aber Spanien natürlich doch schon auch Spiele hat, auch mit Erfahrung, die da gut gegenhalten werden. Deswegen, es wird ein ziemlich, ziemlich enges Spiel. Aber ich denke schon, dass Frankreich das dann auch am Ende ziehen wird.
Ja, das ist ja auch so der Konsens, dass Frankreich de facto das stärkste Team bei dieser WM ist, jetzt rein vom Kader her. Aber trotzdem, du schaust natürlich ganz genau hin. Siehst du irgendwelche Schwächen? Siehst du eine Schwäche von Frankreich? Welche Chance hat Spanien, um die Franzosen doch vielleicht zu schlagen?
Ja, also ich denke schon, dass die Spanier ganz gut auch über Kontersituationen kommen können. Sie haben ja auch ziemlich schnelle Spieler über die Flügel. Wenn ich da so an einen Lamine Yamal denke, der dann mit Tempo die Kontersituation sehr gut ausführen kann, eigentlich genauso wie jeder da vorne bei den Spaniern. Und deswegen denke ich schon, wenn Frankreich hochstehen wird, dass dann doch die Lücken hinter die Kette entstehen können. Und ich glaube, Spanien auch diese spielen kann. Allerdings, Spanien ist doch generell ein Team, was extrem technisch gut ist. Und dadurch, wenn sie den Ball in der gegnerischen Hälfte haben, auch trotzdem Möglichkeiten haben, durch ihre Individualspieler auch da zu Chancen zu kommen. Ähnlich wie bei den Franzosen. Aber ich denke schon, dass die Franzosen einfach aufgrund ihrer individuellen Qualität auf jeder Position den Vorteil haben.
Die Spanier spielen natürlich auch sehr, sehr diszipliniert, haben die wenigsten Gegentore bei dieser WM zugelassen. 1, um genau zu sein. Wie erwartest du den Ausgang dieser Partie? Wird das ein knappes 1:0? Wird das am Ende doch ein Schützenfest? Machen dann beide auf? Was erwartest du?
Ja. Ich denke, so ein 2-1 Frankreich, vielleicht 3-1. Ja, ich glaube schon, dass Frankreich 2 Tore schießen wird.
Okay, wir werden es erleben. Und zwar am Mittwoch und Donnerstag werden die beiden Halbfinalspiels um 5 Uhr morgens Australian Eastern Standard Time stattfinden werden. Und ich weiß jetzt schon, wir werden das Ganze mit dir natürlich nachbesprechen und dann auch deine Einschätzung hören mit Blick auf das Finale. Rafael Agaczynski, ich danke dir vielmals für deine Zeit und auch wieder deine Einschätzung heute.
Vielen Dank, hat mir wieder extrem Spaß gemacht und ich freue mich auf die Spiele und auf unseren nächsten Talk.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.